im Gespräch.
Gast heute ist Susanne von Blumenthal. Zuerst einmal herzlich willkommen im RSO-Studio, Susanne von Blumenthal.
Danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, um ein bisschen zu berichten, was war in meinen letzten gut 20 Jahren.
Es ist nämlich gespannt, wie lange du schon für Psychiatrie im Kanton Graubünden am Arbeiten bist. 22 Jahre Chefärztin, aber schon eigentlich fast 30 Jahre am Arbeiten. Mittlerweile heisst das Unternehmen PDGR, aber dazu gehören wir sicher die grossen Betriebe, die Klinik Beverin in Katzis und die Klinik Waldhaus in Chur. Wenn du jetzt zurückdenkst, Susanne, an deine Anfänge im 1994, Psychiatrie im Kanton Graubünden, welche Krankheitsbilder sind da die gewesen, die zu reden gegeben haben?
Damals sind noch sehr viel stationär behandelt worden mit Schizophrenie. Das ist ein sehr grosser Teil ausgemacht. Sie sind auch lang geblieben. Und wir haben noch nicht so die Wohnheim gehabt oder Wohngruppe, also noch nicht so viele ambulante Möglichkeiten. Und die sind halt auch schwieriger rauszubringen gewesen. Ich denke auch mit dem Medikament haben wir heutzutage noch modernere Medikamente, wo die Leute auch besser zum Behandeln sind. Depressionen hat es auch schon gegeben und dann damals natürlich noch viel mehr noch die Langzeitpatienten, die man so kennt hat. Ist jetzt heute ganz anders.
Wenn man noch Krankheitsbilder klar definiert, eben Depressionen sind gefallen. Aber hat man damals schon über Burnout geredet?
Damals hat man eher von Erschöpfungsdepressionen geredet. Von Burnout hat noch niemand geredet. Damals ist auch so von der Persönlichkeitsstörungen, die Borderline-Störung, gerade neu aufgekommen mit der neuen Diagnose. Was sind das für Leute? Das sind so Leute, die manchmal eben Hochs und Tiefs haben, rasche Stimmungsschwankungen und meistens eben in der Beziehung Probleme. Die fallen auch auf in der Familie, an Arbeitsstelle und haben manchmal so kleine psychotische Elemente, das heisst, wo sie manchmal auch durcheinander sind. Und das ist damals sehr diskutiert worden. Und da hat es auch spezielle Programme sind jetzt entwickelt worden, um das zu behandeln.
Die PDGR, der psychiatrische Dienst Graubünden, wie es heute heisst, das ist ein riesiger Betrieb. Ich war selber erstaunt, als ich recherchiert habe. 1000 Mitarbeitende, die für psychische Gesundheit, für uns Bewohner vom Kanton Graubünden im Einsatz sind. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 88 Millionen Franken. Und du bist eines von diesen vielen Rädchen, schon ganz lange drin in diesem Betrieb. Ist das eine Art Familie geworden für dich in all diesen Jahren?
Angefangen haben wir ganz familiär in Beverin. Ich bin immer eigentlich in Beverin gewesen, damals schon als Assistenzärztin, eben vor 30 Jahren angefangen. Und Beverin ist mir so eine Familie gewesen. Und das Gleiche gilt eigentlich für das Waldhaus. Wir sind früher einfach wirklich Konkurrenzkliniker gewesen. Und ich bin der typische Vertreterin von Beverin gewesen. Und darum ist mein Büro immer noch in Beverin. Also trotzdem die Geschäftsleitung dann mal zusammen ist, habe ich gesagt, nein, ich bleibe in Beverin, dass man auch ein Geschäftsleitungsmitglied auch an dem Standort hat. Weil das eigentlich gleichwertige Standorte sind. Aber Chur als Hauptstadt zücht halt schon noch mehr.
Wir haben immer gesagt, Chur, wenn du recht tust oder wenn du spinnst, dann können sie dich mit dem gelben Wägeli abholen. Hast du das schon gehört?
Das ist ein alter Spruch. Und wir haben früher sogar so gelbe Wägele im Einsatz gehabt, um das Essen hin und her transportieren von der Küche in die einzelnen Häuser. Und ich bin froh gewesen mit dem ganzen Gesamtsanierung von Beverin, dass wir die haben können zum Verschwinden bringen.
Okay, das hat es also wirklich gegeben. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Susanne von Blumenthal, 22 Jahre lang bist du Chefärztin von der PDGR. Ende Februar ist Schluss. Du hast das selber gewählt. Mit 56 willst du nochmal neue Wege. Auf das kommen wir ganz sicher noch. Nimm mich wunder, was denn deine neuen Wege sind. Ist dir eigentlich bewusst, oder hast du mal mitgezählt, wie viele Regierungsräte vom Amt für Gesundheit, dass du da eigentlich gehabt hast in all diesen Jahren?
Ja, ich habe mal probiert nachzuzählen. Ich bin auf 4 gekommen, aber ich bin nicht sicher, ob es auch noch mehr gewesen sind.
Stimmt, genau. Es sind wirklich 4 gewesen, das haben wir nachgezählt. Und da merkt man auch schon, wie viel Zeit es da vergangen ist. Was denkst du in deinen Anfängen in den 90er Jahren bis jetzt, was sind da die grossen Gümpfe gewesen in der Psychiatriebehandlung im Kanton Graubünden?
In der Behandlung hat sich immer mehr niedergelassene Psychiater. Damals, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hat es vielleicht so 3, 4, 5 Psychiater gehabt. Das hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Und das andere ist, dass wir dann auch in die Regionen gegangen sind. Früher hat man vom Waldhaus aus die ganze Region ambulant betreut. Da ist man einmal auf Ilanz gegangen, einmal auf Davos und einmal auf Samad ins Spital. Und es ist einfach jemand so, der rumgereist ist, ein Oberarzt mit dem Assistenzarzt, der das sichergestellt hat. Und jetzt haben wir im ganzen Kanton Stützpunkte in jedem Tal, kann man fast sagen, einen Stützpunkt aufgebaut, mit zum Teil Tageskliniken, wo Patienten ambulant betreut werden. Und das ist eigentlich das große Plus so in den letzten, ja, 20 Jahren, seit dem 96 haben wir das laufend ausgebaut.
Sind das Tendenzen, die in allen Kantonen stattfinden, oder ist das jetzt etwas Graubünden-spezifisch, dass man sagt, nein, wir wollen wirklich in Teller raus?
In Graubünden war in dem Sinn spezifisch, weil es ausserdem noch wenig hatte. In anderen Kantonen haben die das schon vorweg gehabt. Sie sind aber auch anders strukturiert gewesen. Wir haben immer zwischen denen gepestet, zwischen anderen Sprachen. Und das war nicht so einfach gewesen, zum sicherstellen, dass man den Leuten auch in ihrer Sprache bedient. Das erste weiss ich noch, in Rovereto habe ich immer einen Arzt gebraucht, der auch Italienisch hätte können. Das haben wir können, ja, organisieren. Weil damals haben noch viele Deutsche in Italien studiert, dann sind viele Deutsche dann mit Italienischkenntnis haben dann dort die Sprechstunde gemacht. In der Zwischenzeit haben wir im Engadin natürlich die Aussenstelle, wo wir auch viel Italienisch brauchen. In Poschiavo zum Beispiel, dort haben wir auch einen Psychiater, der lange Zeit in Italien gelebt oder immer noch lebt und darum auch Italienisch sehr gut reden kann und auch die Versorgung sicherstellt.
Wie ist denn das eigentlich? Gibt es denn mehr psychisch kranke Leute, dass man die Ambulatorien hat müssen machen, oder hat man sie vorher einfach halt nicht gesucht oder nicht bewirtschaftet? Ich würde sagen, jetzt einmal so sehr wirtschaftlich ausgedrückt.
Ja, wirtschaftlich, ja, ist sicher der Aspekt. Es ist so, dass viele natürlich beim Hausarzt gewesen sind und Hausärzte natürlich eine erste oder lange Betreuung natürlich auch von Familie und von psychisch Kranken gemacht haben. Ich denke aber, heutzutage hat es auch da eine Spezialisierung oder eine Vertiefung gebracht, wo man doch sich muss auskennen, zum Beispiel mit der Medikamententherapie. Da hat es Neuerungen in den letzten 20 Jahren rasant gegeben. Und ich denke, als Hausarzt ist es auch gut, wenn man mal einfach anfängt, auch mal das Antidepressivum gibt. Aber wenn es schwierig wird und auch längere Verläufe, ist gut, wenn man den Facharzt zuzieht. Und ich denke, das ist jetzt in der letzten Zeit, hat man doch auch gute Therapien können entwickeln, sowohl stationär, wo man ganz klare Programme hat, aber auch ambulant, wo man doch das wichtig ist, dass man entsprechende Therapien macht, um auch Leute wie im Arbeitsprozess drinnen behalten oder auch, dass sie in der Familie können bleiben. Gerade Frauen mit Depressionen ist das sehr wichtig.
Komm, machen wir doch schnell. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was ist ambulant und was ist stationär. Machen wir schnell ein Beispiel. Ambulant ist ein Patient dann, wenn der welche Betreuung kriegt?
Ambulant ist er dann, wenn er in eine Sprechstunde kommt, wo er mit dem Arzt redet über seine Probleme und eine entsprechende Behandlung dort kriegt. Und dann geht er wieder heim. Er ist meistens eine Stunde pro Woche. Das ist so in der Regel so das, wo man anfängt. Es kann sich dann auch ausdehnen, dass man nur einmal im Monat kommt, wenn man noch Begleitung braucht. Es geht um Beratung. Wie gehe ich um mit Problemen? Wie gehe ich um mit Magentief? Was kann ich machen, dass es besser geht? Das sind alles, das läuft ambulant. Dann gibt's noch ambulant Tagesklinik, wo man auch Psychiatriepflegepersonal hat, wo man dann auch Gruppen anbietet, wo man auch gewisse Aktivierung anbietet, wo man den Patienten auch noch begleitet, wo er daheim ist. Das heisst, er übernachtet daheim, ist vielleicht tagsüber dann in der Tagesklinik.
Ist dann betreut.
Das Tagesklinik.
Ja.
Die sind nicht immer den ganzen Tag, manchmal auch noch halbtag. Da finden auch spezialisierte Gruppen statt, zum Beispiel bei Depressionsgruppen, Angststörungsgruppen. Auch bei Essstörungen haben wir Gruppenangebote, bei Suchtkrankheiten haben wir Angebote. Also gibt es ambulante Angebote. Da geht der Patient aber immer wieder heim. Und stationäre Behandlung ist dann eben Klinik, wo man dann eben 24 Stunden Versorgung hat. In der Regel gibt es zwischen Kriseintervention 1 bis 3 Tage, aber es gibt natürlich auch längere Behandlungszeiten bis 3-4 Wochen. Das ist so die Regel, aber es gibt auch Leute, die dann länger bleiben.
Und da habe ich nachgelesen, PDR, die bieten 232 Klinikbetten im Kanton Graubünden. Und die eben, von denen bist du, Susanne von Blumenthal, Chefärztin. Ich will noch ein bisschen bei dem Bild vom Psychiater bleiben, weil wir es vorher vom gelben Wägeli hatten und jetzt vom Psychiater. Irgendwie ist da auch halt, hat man so Bilder. Und ich jetzt da so ein bisschen halt so der Wulasocken trägende, stark vertiefte Mensch, wie jetzt in meiner Vorstellung vor allem ein Mann drin, der irgendwie neben jemandem sitzt, der auf einer Couch liegt. Aber ich glaube, das ist sehr antiquiert, gell?
Das ist sehr antiquiert. Das kennt man noch vom Sigmund Freud, der das Ganze prägt hat mit der Psychoanalyse, wo man wirklich im Liegen dann auch die Therapie gemacht hat. Heutzutage macht man eigentlich im Sitzen Therapie, also man hat normale bequeme Stühle natürlich, aber mehr braucht man nicht, liegen haben wir praktisch nicht. Es gibt sicher noch so einzelspezifische Anwendungen mit körperorientierter Therapie, wo je nachdem mal etwas einmal eine Liege haben, aber sonst brauchen wir die eigentlich auch nur zur körperlichen Untersuchung, die Liege. Also, aber das hat man nicht gerade in den Sprechstundenzimmern drin.
Aber die Vorurteile sind, glaube ich, relativ weit verbreitet. Oder bin ich da eine Exotin, Susanne?
Nein, das ist so. Das erste Mal, wenn sie kommen, sind sie immer so skeptisch und wollen wissen, wie das ist. Und nachher sind sie auch angespannt, Patienten. Und nach der Stunde fragen, ja, und dann, wie ist es gewesen beim Psychiater? Mhm. Ah, gar nicht so schlecht. Ich denke, wichtig ist, dass man die Leute auch abholt. Dass sie, nicht, sie haben auch antiquierte Vorstellungen, dass sie alles müssen erzählen von ihrer Familie und was in der Kindheit war. Das interessiert nicht im Erstgespräch. Also wichtig ist vielmehr, was ist im Moment los oder wo haben sie ihre Probleme oder wo haben sie ihre Schwierigkeiten und warum kommen sie zu mir. Aber die Hürde, dass sie das Hindernis, dass sie bis zu mir kommen, ist natürlich sehr gross. Aber Hausärzte haben manchmal Mühe, um die Leute motivieren, überhaupt zum Psychiater zu gehen. Nein, Psychiater, ich bin ja nicht verkehrt im Kopf, oder ich habe noch alle Tassen im Kopf. Also es ist wichtig, dass das Vorurteil weggeht. Nur man kann es erst dann entkräften oder das anders machen, wenn man sieht, was eigentlich passiert.
Und ich glaube, das machen wir genau auch den Vorurteil gegenüber der Psychiatrie. Die Stunde ein bisschen abbauen. Gast heute in der Sendung «Ehre, so im Gespräch» ist Susanne von Blumenthal. Mit ihr haben wir noch einiges zu besprechen, diese Stunde.
RSO im Gespräch.
Radio Südostschweiz hören wir mit der Interviewsendung «RSO im Gespräch». Gast heute bei uns ist Susanne von Blumenthal. Noch knapp 30 Jahre Arbeit für den psychiatrischen Dienst in Graubünden. Davon 22 Jahre als Chefärztin sagt Susanne von Blumenthal «Adieu». Susanne von Blumenthal, auf deinem Facebook-Profil, da sieht man einen Elefant. Ist das ein Lieblingstier von dir?
Ja, Elefant ist ein Lieblingstier von mir, richtig gesehen. Ich bin jetzt kürzlich eben in Südafrika gewesen. Das ist eigentlich mein Heimatland. Ich bin dort geboren und bin als Kind schon mit meinen Eltern im Krügerpark gewesen. Und die Elefanten haben mich seitdem eigentlich begleitet. Und jetzt habe ich eine Reise zusammen mit meinem Mann gemacht, Ende November bis Mitte Dezember. Und haben eben nochmal den Krügerpark gesehen und ganz so viele Elefanten. Darum ist das auf dem Facebook.
Was fasziniert dich so am Elefant? Welche Eigenschaften?
Also er ist gross, er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, ist einfach da, präsent und er muss nichts, er zeigt sich einfach und alle Tiere haben Respekt. Ich denke, das ist so das, was mich fasziniert.
Hat dir der Elefant schon als Kind gefallen?
Ja, schon als Kind hat mir der gefallen.
Jetzt gibst du mir einen Steilpass auch. Das habe ich jetzt nie herausgefunden im Internet, dass du in Südafrika hast gesagt, gell? Ja. Geboren bist. Du hast ledig Bundschuh geheissen. Mit dem habe ich auch nicht viel anfangen. Vom Reden her habe ich gewusst, Bündnerin ist sie nicht. Erzähl uns ein bisschen, wo sind deine Wurzeln?
Ja, meine Eltern sind beides Deutsche und das ist ein deutscher Name. Bundschuh ist ein ganz alter Name, so über 500 Jahre alt. Hat beim Bauernkrieg so Bundschuh aufwerfen, hat geheißen, man macht Revolution gegen die Adligen. Die haben bundene Schuhe gehabt, die Bauern. So kommt der Name her. Und mein Vater ist damals nach dem Krieg in Deutschland, hat eine Ausbildung gemacht und hat dann keine Arbeit gehabt als Ingenieur. Und er ist ausgewandert auf Südafrika. Und meine Eltern haben dort geheiratet und meine Schwester und ich sind dort geboren. Und aufgewachsen, bis ich in die Schule gekommen bin. Und darum sind wir dann weitergegangen, dann auf Frankfurt, auf Deutschland, dann auf Mexiko 2 Jahre und seit dem 74 in der Schweiz. Und wir sind in der Minz gewohnt, dann nachher zu Chur und darum bin ich in die Kantonsschule gegangen. Also ich kenne schon ziemlich lange Bündnerland, okay. Aber ich bin nicht so gut in der Sprache. Also man hört immer noch schon, dass ich deutsch sprechend bin ursprünglich.
Eben, du warst in der Ferien mit deinem Mann. Hast du schon noch Verbindungen auf Südafrika?
Ja, ich habe eine Freundin dort noch, die mit mir aufgewachsen ist. Das ist schon für mich so ein bisschen Heimatland. Ich habe jetzt auch gerade Gelegenheit genommen, am Kongress einen Vortrag können zu halten. In Südafrika war ein Weltkongress für Psychiatrie. Ich habe gefunden, das kann ich mir nicht in Gala in Kapstadt, den Psychiatriekongress, da bin ich dabei. Und das war lässig.
Deine Eltern leben es noch?
Ja, mein Vater lebt nicht mehr, aber meine Mutter lebt noch dort zu Chur.
Ja, spannende Sache und lustig, eben das Bundschuh hast du gesagt, eigentlich eben das Establishment, das sich da gegen die Adligen gewehrt hat. Und jetzt noch, kommt bei dir aber noch geheiratet der von Blumenthal rein.
Das ist eben historisch gesehen eine ganz schöne Kombination und ein Gegensatz. Also da vereinen sich die Gegensätze, das ist schon etwas Lässiges. Ja.
Du bist eine Frau, die wahnsinnig viel schafft, eine Powerfrau, mit Kind, mit Familie, wirklich das volle Programm und eben als Chefärztin von der psychiatrischen Dienst. Das ist jetzt nicht nur ein 8 bis am Abend, ein 5 Job. Was hast du für einen Mann?
Ja, der Mann gibt mir Halt. Er ist im Hintergrund, ist er immer da für mich und er ist einfach sehr verwurzelt da. Er ist in Rodels immer daheim gsi. Wir wohnen in einem historischen Haus, Familienhaus, wo schon x Jahrhundert schon im Familienbesitz ist und er ist derjenige, der Stabilität gibt. Und er ist aber auch grosszügig genug, um mich machen zu lassen und dass ich mich kann entwickeln und hat mich auch unterstützt all die Jahre.
Wie heisst er?
Er heisst Hanuli.
Ah, okay. Und was schafft er?
Er ist Ingenieur, Bauingenieur und hat jetzt ein Büro daheim, ist aber sich auch jetzt am Zugzeug, er ist schon pensioniert.
Und ihr habt Familie im 1994, fast zeitgleich, wo du Chefärztin geworden bist, bei der PDGR ist der Matthias auf die Welt gekommen. Und im 95 dann gerade noch die Florina. Familienorganisation, das war gerade dein Einstieg eigentlich gewesen, als Chefärztin. Wie habt ihr das organisiert?
Also der Einstieg ist noch einfach gewesen, weil Beverin damals noch nicht so viel Aufnahmen gehabt hat und auch mit meinem Vorgänger hat nicht so einen guten Ruf mehr gehabt, die Klinik. Also da hätte ich gemütlicher können anfangen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass Rodels und Katzis den gleichen Bahnhof hat. Also Rodels Realta ist der gleiche Bahnhof wie Katzis die Klinik hat. Das heisst, die haben nur einen Kilometer weit gehabt. Ich hätte können zu Fuß fast oder mit dem Velo arbeiten. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich habe dann jemanden dargestellt, der für Kinder geschaut hat, daheim. Und bin auch regelmäßig am Mittag, habe ich mir das ausbedungen, wenn es geht, am Mittag heimzugehen. Und so habe ich die Kinder auch gesehen. Und am Anfang habe ich noch keine Sprechstunde gehabt. Und das heisst, ich bin zwei Nachmittag habe ich können daheim sein, wenn etwas war. Selbstverständlich bin ich nicht in der Klinik, aber so bin ich doch noch eine gewisse Zeit daheim gewesen. Und was wichtig ist, wenn ich daheim gewesen bin ich daheim gewesen und habe ich nur Kinder gehabt. Und wenn ich in der Klinik war, bin ich in der Klinik gewesen. Und habe das aber können organisieren, auch wenn mal etwas war, habe ich mich können organisieren, um dann für das Kind da sein, wenn sie mich gebraucht haben.
Ich denke, in der heutigen Zeit, wenn es du zurückdenkst, wenn es Kinder heute klein wären, mit all der Vernetzung, mit dem Computer daheim, mit dem Smartphone, wo man praktisch das Büro eigentlich auf den Spielplatz kann mitnehmen kann, denkst du, dass es eine gute Entwicklung ist? Oder ist es früher einfacher gewesen?
Ja und nein. Also früher war es einfacher gewesen, wo man sich abgrenzen konnte. Also ich habe jetzt eine Nachteilnummer, habe ich gerade gemerkt. Ich habe vorher selber gar keinen Nachteil gehabt. Das habe ich erst jetzt als Chefärztin müssen oder dürfen nicht. Und so ist man überall erreichbar. Das ist gut auf der einen Seite. Auch mit dem Smartphone natürlich die Mails und so weiter kann man auch dort schon gerade lesen und bearbeiten. Aber man muss gut sich abgrenzen. Und ich denke, das ist für mich ganz wichtig, wenn ich bei der Familie war, habe ich geschaut, dass ich wirklich in der Familie bin und nicht nur 100 andere Sachen habe, dass man sich da abgrenzt. Und umgekehrt auch, wenn ich beim Arbeiten war, habe ich gewusst, ja, die Kinder müssen natürlich versorgt sein, man muss kurz daheim haben. Das habe ich aber sehr gute Kinderfrauen gehabt. Und Kinder haben so können daheim natürlich aufwachsen, das ist für mich wichtig gewesen. Kindergrippe hat es heute mehr, das beneide ich die jungen Frauen, das hat damals noch nicht so viel gegeben, auf dem Land sowieso nicht. Darum habe ich mich auch eingesetzt für Kindergrippe, ich habe Kindergrippe Wigwam da in Chur geholfen, aufbauen. Also das ist für mich sehr wichtig, dass Frauen da unterstützt werden, dass sie irgendeine gute Lösung haben für ihre Kinder.
Dein Papa war Ingenieur und deine Mama in dem Fall aber Hausfrau. Also du kommst eigentlich als konventionell, aus einem konventionellen Haushalt.
Ja und nein. Also mein Vater war Textilingenieur und er hat nicht so viele Fabriken auf der Welt, die so Textilmaschinen herstellen. Und meine Mutter, weil er immer meistens im Ausland war, ist auch schweizisch Ausland gewesen, hat sie natürlich keine Arbeitsbewilligung gekriegt, so einfach. Also darum ist sie immer daheim gewesen, aber sie hat das auch wollen, daheim bleiben. Ich weiss auch, in Deutschland hat sie eigentlich nicht geschafft, wo wir klein gewesen sind. Ich habe aber ihre Mutter und ihre Großmutter und die ganze Dynastie von diesen Frauen, die haben aber selber schon ein eigenes Geschäft gehabt, also Bettwarengeschäft in Deutschland, in einer Stadt. Und von dort her kenne ich es auch, dass Frauen auch arbeiten. Die haben dann ihre Köchin gehabt, ihre Haushälterin gehabt, ihre Kindermädchen. Also meine Mutter ist so aufgewachsen. Also von dort her ist es nicht ganz außerhalb von dem, was
dass man kennt. Jemanden hat, der regelmäßig mithilft. Hast du genau. Als Kind dir gedacht, also ich will das genau so machen, ich will auch jemanden haben, der mir hilft und so?
Das Nein, das habe ich als Kind überhaupt noch nicht in Frage gestellt. Also was ich mit 8 schon gewusst habe, ist, dass ich eine Ärztin werde. Und das ist dann, habe ich das dann auch können organisieren, dass ich wirklich das kann werden. Und dann habe ich gesagt, ja, unbedingt Kinder brauche ich nicht. Ich habe eher so Karriere vorgestellt ohne Kinder. Aber ja, wie es halt dann so ist, dann trifft man den Mann und dann ist Familienplanung auch das Thema. Und ich bin heute froh, dass ich Kinder habe.
Ich denke auch, der Matthias und Florina werden dankbar sein. Gibt es da ein spezielles Erlebnis, Susanne von Blumenthal, dass du sagst, genau mit 80 habe ich wollen?
Ja, da haben meine Freundin in Frankfurt bin ich damals gewesen, kennengelernt und ihr Vater ist Professor von der Medizin gewesen, und sie sind gerade von den USA zurückgekommen. Und es hat mir so irgendwie so eine besondere Begegnung gehabt mit ihrem Vater und ich habe mich immer dort wohlgefühlt und habe gefunden, ja, so will ich auch werden.
Schön. Er ist im Gespräch losender. Susanne von Blumenthal ist unser Gast. Sie war über 2 Jahrzehnte Chefärztin von der PDGR und wir reden weiter mit ihr noch die Stunde. Zuerst aber ein bisschen Musik.
RSO im Gespräch.
Radio Südostschweiz hören wir die Interviewsendung. Ein stundenlanges Gespräch. Gast heute ist Susanne von Blumenthal. Sie war über 20 Jahre Chefärztin von der Psychiatrischen Dienst Graubünden. Ende Monat sagt sie Adieu. Psychiater, das sind Ärzte, die psychische Krankheiten behandeln und Menschen in ihrer seelischen Gesundheit stärkend, habe ich gelesen. Was ist denn im Moment eigentlich so die Krankheit, die euch am meisten auf Trab halten, zusammen von Blumenthal?
Die häufigste Erkrankung im psychischen Bereich sind Depressionen. Und das ist gerade so im jetzigen Zeitpunkt, gerade im Winter und Frühjahr, eine der häufigsten Krisen, die Menschen haben, dass sie eben nicht mehr rauskommen, immer weniger Freude haben, immer energieloser werden, keinen Antrieb haben und eben dann auch Hilfe brauchen, sei es bei einem Hausarzt, sei es bei einem Psychiater oder dann auch Klinik.
Jetzt habe ich beim Recherchieren gelesen, wenn es dann eben so wie kommt, zu einem Suizid, zu einem Selbstmord, dass das sehr oft ein Effekt, also eine Handlung im Affekt, also eigentlich ein bisschen unüberlegte Sache ist. Ist das so?
Nein, das ist nicht immer so. Das kann mal sein, dass es unüberlegt oder aus dem Affekt aus, aber die meisten entwickelt sich das so allmählich und es gibt auch solche, die in einer schwierigen oder länger dauernden auch psychischen Krankheit sind und dann irgendwann merken, was sie alles nicht mehr haben oder was nicht mehr geht und sie dann das auch bilanzieren und so einen Bilanzsuizid machen. Also nur aus dem Affekt aus, das ist eher selten. Es ist so auch eine Entwicklung, es ist so wie so ein Einengung, dass wir keinen anderen Ausweg sehen.
Wie könnt ihr Psychiater den Leuten, die davon betroffen sind, helfen? Kann man überhaupt helfen?
Wichtig ist einfach, einen Bezug herzustellen, einen Bezug zum Leben irgendwie wiederherstellen, einen Bezug zu sich selber herstellen und mit den Gesprächen, mit der Begleitung. Und das ist nicht nur ambulant, natürlich auch in der Klinik, wo man dann wirklich die Leute wirklich abholt und ihnen wieder Vertrauen gibt, dass sie wieder sich selber wieder spüren, dass sie selber auch merken, es geht wieder vorwärts. Und wichtig ist, ihnen Hoffnung zu vermitteln, dass es besser wird. Man kann eben jede Depression behandeln, das ist so ein Slogan auch mit dem damaligen auch Bündnis gegen Depression, wo man das auch den Leuten vermittelt hat, also Depression ist behandelbar. Und da ist es auch wichtig, dem Erkrankten und auch seiner Familie zu sagen, man kann etwas machen. Es braucht aber Zeit. Es ist nicht immer ein einfacher Weg, ein steiniger Weg manchmal. Aber einfach daran glauben, es wird wieder besser und es kommt auch wieder besser. Aber es gibt Leute, die dann einfach die Hoffnung aufgrund von verschiedenen Situationen, vielleicht ist dann auch ein Verlust, ob das jetzt Arbeitsplatz oder Verlust von einer Beziehung, halt noch zusätzliche Belastungen da sind und schlussendlich können wir etwas dafür machen, dass der Patient wieder auf den Weg zurückkommt, ins Leben zurückkommt, aber alle können wir auch nicht retten. Es gibt Leute, die dann klar ihren Vorsatz halt dann umsetzen und das müssen wir irgendwo auch akzeptieren.
Rund etwa 1000 Leute nehmen sich pro Jahr in der Schweiz das Leben. Das ist 3-mal mehr als bei Verkehrsunfällen. Mhm. Leute sterbend. Wie steht Graubünden da? Sind wir da etwa im Durchschnitt?
Ich würde so schätzen, dass wir im Schweizer Durchschnitt sind. Sicher gibt es gewisse Jahre, wo es ein bisschen mehr gibt und es gibt Jahre weniger, aber ungefähr bleibt das eigentlich in dem Rahmen. Man meint einfach, wir sind so immer auf dem Land oder auch sicher so ein schönes Gebiet, schöne Berge, schöne Umgebung, aber das täuscht noch. Also ich denke, nur schöne Berge allein oder nur viel Sonne allein, das hilft nicht gegen Depressionen. Aber ich denke, Es ist halt auch eine Frage, wie auch vom sozialen Kontakt, vom sozialen Netz. Wir haben da sicher besseres noch soziales Netz. Auf der anderen Seite ist man manchmal auch natürlich mehr Erwartungen ausgesetzt, wo man in der Stadt vielleicht eher so ein bisschen schlüpfen mag. Aber ich denke, schlussendlich geht es darum, jeder muss sein Leben oder darf sein Leben leben. Und jeder hat so seinen Weg. Und ob er dann die Chance nutzt, um etwas daraus zu machen oder irgendetwas auch bewirken auf dieser Welt, das ist schlussendlich eine Frage nach dem Lebenssinn. Und das muss jeder selber entscheiden, schlussendlich.
Jetzt stelle ich dir ganz eine riesengroße Frage. Du hast ihn eben gefragt, welche Krankheitsbilder beschäftigen euch meist. Du hast gesagt, Depressionen. Warum, Susanne Foblomatal, warum haben die Depressionen zugenommen in den letzten Jahrzehnten?
Die Entwicklung sieht man auf der ganzen Welt eigentlich. Ich denke, was sicher ist, ist, dass eine Depression auch damit zusammenhängt, wie sicher bin ich oder wie viel Vertrauen habe ich zu mir, wie viel Vertrauen habe ich in die Leute oder in die Umgebung. Und auch eine Frage von der Stabilität oder was gibt mir Sicherheit, was gibt mir Schutz. Und heute in der Zeit, wo doch sehr viel Wechsel ist, sehr viel Neues ist, heute weiss man, was in China passiert und was in Amerika passiert, sowieso gerade aktuell, aber es ist so vieles in sich in Bewegung gesetzt. Oder auch, wenn man früher gesagt hätte, man macht eine Lehre in einer Firma, ja, dort wird man pensioniert, ist früher normal gewesen. Oder in der Regel normal gewesen. Heute ist das gar nicht mehr sicher. Man hat Arbeitsplatz nicht mehr sicher, Familiensituation ist nicht sicher. Es gibt sehr viele Scheidungen, ist so, 40% von der Ehe werden geschieden. Also es gibt überall Wechsel und man muss sich immer wieder anpassen. Und die Anpassungsfähigkeit ist einfach nicht bei jedem gleich. Und da braucht es immer wieder auch, ich sage mal, eine Orientierung, eine Sicherheit, wo man sich selber auch gibt. Schlussendlich geht es darum, dass man das selber findet in irgendeiner Art und Weise, wo auch immer. Also man kann allein irgendwo auf einer Hütte leben und zufrieden sein, aber man kann auch allein leben in der Stadt und zufrieden sein. Andere können nicht allein leben und brauchen Leute. Also es ist auch wichtig, dass man sich das organisiert, was für einen gut ist. Und das probiere ich auch den Patienten mitzugeben, dass sie etwas finden, wo sie sagen, das tut mir gut. Und das, was mir nicht gut tut, das lasse ich weg, wenn es möglich ist. Aber eben genauso sich den Weg finden durchs Leben, das ist, ich denke, eine grosse Aufgabe. Nicht nur heute, das ist auch früher schwierig gewesen. Früher hat es andere Probleme gegeben. Und auch, wenn ich denke an Krankheiten, die man früher hatte, das ist auch nicht so einfach gewesen, wo dann auch viele Leute eigentlich frühzeitig gestorben sind. Aber ich denke, wichtig ist einfach, dass man so einen Halt findet und Struktur ist sehr wichtig.
Wenn jetzt jemand so das Gefühl hat, ja, eben, ich komme, das nicht auf die Reihe zu bringen oder auch vielleicht Mitmenschen, das engere Umfeld, denkt von einer Person, ja, da ist irgendwie etwas ein bisschen gespässig. Was würdest du denn raten? Eben, weil wir vorher keinen von Hemmschwellen, um sich Hilfe zu holen. Wo soll man da zuerst anklopfen? Beim Hausarzt?
Ich empfehle beim Hausarzt, weil der kennt mal die ganze Familie, kennt manchmal auch schon die Kinder oder die betroffenen Personen schon viel länger, das ist vielleicht das Gespräch einfacher dazu. Sonst kann man aber sich heutzutage bei jeder Stelle auch bei uns ambulant melden, ohne grosse Voranmeldung. Man kann einfach anrufen und ein Gespräch verlangen. In der Regel schauen wir, dass wir das organisieren können, vor allem wenn jemand wirklich im Bedrängnis ist und Hilfe braucht.
Was würdest du dir wünschen von der Bevölkerung vom Kanton Graubünden, dass man schneller kommt? Also zum Beispiel die Polizei sagt ja, kommen. Wir sind froh, weil kommt jeder Hinweis, lieber einmal zu viele Leute als einmal zu wenig. Sind wir da so in der gleichen Situation? Sie sagen, nein, lieber einmal früher anrufen.
Ich denke immer wieder an Patienten, wo auch jetzt gerade letzte Woche, wo jemand mir gesagt hat, ja, ich hätte vor 2 Jahren schon etwas sollen machen. Ich habe dort schon einen Hinweis gekriegt, ich habe Schlafstörungen gehabt, ich habe gedacht, das sei jetzt einfach weg. Und ist aber im gleichen Modus weitergefahren und hat gemerkt, jetzt nach 2 Jahren, ja, ist im gleichen Ort wieder. Und er hätte dort sollen in dieser Zwischenzeit wirklich Fachhilfe haben. Er ist nur in einer Klinik gewesen, wo aber nicht spezialisiert war für Psychiatrie, sondern in der Schlafklinik. Und hat gemeint, er könne das so bewältigen. Und hat aber sonst nicht so viel geändert in seinem Leben. Und ist ja genauso mit hohen Touren dann auch in einer Erschöpfungsdepression gelandet. Und wo ich ihm erklärt habe, mit was das alles zusammenhängt und was man so anders tun kann, ist ihm gerade das Licht aufgegangen. Er hat gesagt, ich hätte eigentlich früher nicht kommen sollen. Mhm. Das höre ich immer wieder.
Also sich selber ernst nehmen und auch das glauben, was man eigentlich spürt, ja. Nicht irgendwie verniedlichen oder schönreden. Du sprichst jetzt eigentlich auch gerade mit dem Krankheit Burnout an, etwas, was jetzt an deinem Anfang eigentlich in den 90er Jahren noch nicht so definiert worden ist. Wie stark beschäftigt euch das?
Also ich denke, es ist wirklich eine wichtige Störung. Es ist ja in dem Sinne der Diagnose nach unserem Diagnosemanual, aber es ist eine Befindlichkeit, also eine Störung, die nicht nur die Psyche betrifft, sondern vor allem den Körper. Also die Leute mit Burnout, die haben häufig auch verschiedenste, ich sage dem vegetative Symptome. Das sind Schlafstörungen als Beispiel, es sind Appetitstörungen, es sind also sie haben hohen Blutdruck, sie haben Herzklopfen, sie haben viel Schwitzen in der Nacht oder am Tag oder sind schnell außer Puste. Also sie haben viele körperliche Probleme und sie lassen sich dann auch beim Arzt abklären, ohne dass man etwas findet. Und das sind natürlich auch die Sachen, die es auch schon früher gegeben hat. Und auch so Panikreaktionen oder plötzliche Angstanfälle, das gehört alles, kann zu dem Bild dazugehören. Also es ist ja in dem Sinne ein Übergang, bis es dann wirklich zur Krankheit wird. Das kann sich als Depression zeigen. Im Prinzip kann ein Burnout zu einem Herzinfarkt führen, das wissen viele nicht. Oder dann auch kann eine Angststörung sein, dass man plötzlich Panikattacken hat, Panikanfälle. Und dann auch Kinder wird einfach das Leben können, sagen wir mal, beschwerdefrei führen, respektive dass das Leben in dem Sinn eingeschränkt ist und man das nicht sein Leben so kann führen, wie man will und immer wieder Beschwerden hat. Auch Schmerzen sind so ein Thema. Viele Leute mit Schmerzen haben eigentlich Depressionen, das ist auch ein Zusammenhang.
Die Spuren finden auch, dass eigentlich vor allem junge Leute heutzutage tangiert sind, eben mit Burnout oder mit Depressionen. Ist das bei euch auch zu feststellen in der psychiatrischen Dienst?
Es sind nicht nur junge Leute, also im Prinzip hat es ja früher schon gegeben, es gibt so einen Peak zwischen 20 und 30, wo psychische Störungen sich so etablieren, sage ich jetzt mal, und dann wieder ein grösserer, so in der mittleren in der Lebensmitte ungefähr zwischen 45, um das umeinander, wo sich dann auch wieder psychische Störungen zeigen. Also das ist nicht nur erst jetzt so, die Studien weisen auch schon in früheren Zeiten, gibt es da so die Häufigkeit von psychischen Störungen. Das ist unter anderem auch etwas, wo ich gerne in der Psychiatrie gegangen bin, weil es dort viele junge Leute hat. Also gerade in der Lebensübergangsphase gibt es auch mehr Unsicherheit, mehr Umbruch. Und das führt dann auch eben zur Destabilisierung, respektive, dass eben so Krankheiten ausbrechen können.
Ist das für dich eigentlich immer schon klar gewesen, dass du dann nach der Ausbildung zur Ärztin weitermachst, Fachrichtung Psychiatrie?
Nein, eigentlich habe ich gesagt, ich mache nie Psychiatrie. Ich habe im Studium etwas gesehen, wo ich gefunden habe, nein, so will ich nicht arbeiten. Ich wollte eigentlich auf Gynäkologie und Geburtshilfe mich spezialisieren. Mhm. Ich habe dort auch Dissertation in Bern gemacht, habe aber da keine Stelle entsprechend da in Graubünden gefunden. Ich hätte eine Chirurgiestelle müssen haben oder auch ein Frauenspital, beide überall Absage gekriegt. Und dann hat eine Kollegin in Beverin abgesagt und hat gesagt, ja, du kannst meine Stelle haben. Und ich habe mich dort beworben und habe sie gerade gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bleibe mal ein Jahr dort. Und das ist halt dann aus dem ein Jahr sind zwei Jahre geworden. Und meine Kollegen haben mich auch überzogen, dass Gynäkologie, da musst du noch mehr arbeiten und da kriegst du überhaupt noch keine Lebensqualität mehr. Überleg dir das gut. Und weil ich natürlich noch anders gern gemacht habe und nicht nur geschafft habe, dann habe ich gefunden, ja gut, Psychiatrie ist auch noch sehr interessant und das Hirn, das hat mich sehr interessiert. Ich habe auch noch auf der Neurochirurgie geschafft. Also, so die Neurowissenschaften sind für mich interessant und gerade in den letzten 20 Jahren hat sich da so viel entwickelt. Ich denke, das ist das spannendste Fach gewesen, das ich hätte wählen können.
Ein Ehrengozent mit der Susanne von Blumenthal. Sie ist noch bis Ende Monat Chefärztin von der psychiatrischen Dienst Graubünden. Und wir kommen noch zu einem letzten Gesprächsteil mit ihr. Noch ein bisschen Musik.
RSO im Gespräch.
Radio Südostschweiz. Gast dieser Stunde ist Susanne von Blumenthal. Sie ist Chefärztin von der psychiatrischen Dienst Graubünden. Ende Februar hört sie auf. Sie ist jetzt 56 im besten Alter eigentlich. Was kommt jetzt, Susanne?
Ja, das Entscheid ist bewusst gefällt worden und eigentlich ist es nicht so, dass irgendetwas vorgefallen wäre. Nein, es ist für mich wirklich lässig gewesen, um das jetzt so weit zu bringen, die ganze Psychiatrie in Graubünden. Wir haben ein gutes Team, wir haben sehr viel bewegt. Ich habe aber so mich noch mit anderen Sachen beschäftigt, unter anderem mit komplementärmedizinischen Angeboten und auch Therapien, wo wir jetzt auch in der Klinik teilweise eingeführt haben, sowohl Phytotherapie als Beispiel.
Das ist mit Pflanzen, gell?
Über pflanzliche Mittel setzen wir eigentlich in der ganzen Klinik ein. Mit Aceris-Tinkturen haben wir sehr gute Wirkung, auch bei psychischen Befindlichkeitsstörungen und Übelkeit zum Beispiel. Da brauchen wir sehr viel solche pflanzliche Mittel. Aber ich habe damals vom Verwaltungsrat Auftrag gekriegt, etwas Spezielles installieren, stationär. Und so bin ich drauf gekommen, dass man in der Privatklinik Mentalva dann ein komplementär medizinisches Angebot macht. Und weil ich immer zuerst gerne ausprobieren will, was gut ist, habe ich so eine spezielle Therapie, die auf homöopathischer Basis ist, kennengelernt und auch angewendet, mit dem so viel Erfolg gehabt, dass ich gefunden habe, ja, das müssen wir machen. Das nennt sich psychosomatische Energetik. Und am Anfang war es für mich auch so wunderig, warum das so wirkt. Aber ich habe so viel Erfahrung und gute Erfahrungen gemacht, dass ich gefunden habe, das muss man integrieren in der Klinik.
Also das heisst, aus dem Vogelhundal macht es eine Praxis wieder auf.
Ja, eigentlich und das nehme ich dann eben jetzt mit. Und ja. Dass ich dann in die Praxis gehe und zum einen dann natürlich weitermache mit der Psychiatrie und auch Psychotherapie. Also ich mache eine ganz normale psychiatrische Praxis an 2 Tagen in der Woche. Ich habe mich beschränkt. Ich werde nicht mehr über 100% arbeiten. Und das andere ist auch so eine neue Methode, die in der Psychotherapie daheim ist, auf der Basis von Hypnose, würde ich sagen, Wirkung zeigt. Das nennt sich Logosynthese. Und da gibt es ein Institut in Bad Ragaz, wo schon seit 10 Jahren besteht. Und das Institut habe ich jetzt übernommen und führe das dann ab März dann weiter.
Ich finde es ja schon spannend, gell? Also ihr mit eurer Ausbildung erst, alles ist ganz klar und realistisch und klar auch nachvollziehbar. Und jetzt aber redest du von Homöopathie oder redest du von Hypnose, dass es so ein bisschen in das Feinstoffliche hineingeht. Weißt du, was ich meine? Also einerseits eben das Studium klar schwarz und weiß, oder? Auch ganz klar, es kann nicht jeder Arzt werden, das sind nur etwa 800, die jedes Jahr so angelassen werden. Und dann aber jetzt eben merken wir das Feinstoffliche zwischendurch. Geht das zusammen? In dem Fall, oder braucht es sich fast sogar?
Also es gibt es einfach und es ist meine Frage schon im Medizinstudium gewesen, weiss noch, im dritten Jahr, wo es um Pathologie gegangen ist, es geht ja um die Gewebekunde und um Krankheiten und da ist auch im Entstehen vom Leben gegangen, habe ich gefragt, ja, wie entsteht genau Leben? Also wenn man nur 2 Zellen zusammenbringt und wie entsteht das Leben? Und die Frage hat mich eigentlich immer begleitet und jetzt mit natürlich auch Thema, dass es um Energie geht und Energie sich eigentlich immer umwandelt. Und weil ich statt Medizin fast Physik studiert habe, ist natürlich Physik für mich sehr nahe. Und ich habe gesagt, das Prinzip stimmt ja auch für den Mensch. Also wir sind eine rechte Energiefabrik, wo chemische Prozesse laufen. Wir Wärme produzieren als Beispiel, das aber immer wieder umgewandelt wird. Und darum denke ich, Energie ist einfach eine Form, wo immer sich wieder umwandelt und geht nicht verloren. Und man kann sie aufbauen, man kann sie aber wieder verlieren. Und das Prinzip ist für mich auch in der Homöopathie zum Beispiel auch begründet, dass da Energieumwandlungen stattfinden und das bis in jede Zelle hineingeht. Also jede Zelle ist ja eigene Energiefabrik. Mhm. Und das ist so faszinierend für mich. Also das, was oben drauf an der Oberfläche ist, aber auch das, was eben innen dran wirkt. Und ich denke auch, über das Reden, Sprache ist auch eine Form von Energie. Also es gibt Töne, das ist eine andere Form von Schwingung. Und die Schwingungen, die kann man ja auch anders zusammenbündeln. Also warum haben wir heute Handy, wo man Schwingungen so transferiert, dass man sogar Informationen kann weiterschicken. Also ich denke, da sind noch mehr Möglichkeiten da, wo man auch das in Therapie kann einsetzen.
Spannend. Also bei dir geht es da voll Dampf weiter. Wir geben eben auch reduziert, nur 100%. Wenn ich da mal kurz zurückkomme, eigentlich jetzt auf deinen Job, wo du 3 Jahrzehnte lang praktisch gemacht hast, Chefärztin, hat es da einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, nein, jetzt wird es mir alles zu viel?
Ja, also man muss schon ganz gut schauen. Also natürlich gibt es immer noch die Aufgabe und die Aufgabe, aber wenn man etwas Neues nimmt, muss man etwas anderes loslassen. Also ich habe natürlich meine erste grosse Aufgabe war die Gesamtsanierung von Beverin gewesen. Da habe ich mich ganz, also relativ bescheiden in der Patientenbehandlung integriert. Da hatte ich Oberärzte gehabt, die das gemacht haben. Ich bin im Hintergrund schon da gewesen, habe auch Dienst mitgemacht. Aber da habe ich mich natürlich wenig gezeigt. Und wo das dann fertig war, dann habe ich die Akutpsychiatrie dann zum Beispiel übernommen, die Stationen und zum Teil eine auch selber geführt, die Notfallaufnahmen. Also da habe ich mich dann wieder reingegeben und dann auch Konzepte entwickelt. Das ist ja einiges gegangen, was man hätte müssen aufbauen. Heutzutage muss man auch so Prozess bewirtschaften und es sind ganz andere Fragestellungen natürlich da gewesen, als nur Patientenbehandlung. Aber mir sind Patienten immer noch am wichtigsten und auch heutzutage gar nicht über die Stationen. Ich kenne auch viele Leute natürlich aus diesen 30 Jahren. Gerade heute jemanden gesehen, den ich vor 30 Jahren als Assistenzärztin schon behandelt habe, ist immer noch nicht mehr in der Klinik, aber im Wohnheim. Also es ist etwas Wichtiges, dass man den Patienten kann weiterhelfen und sie dann auch weiter selber etwas in die Hand kriegen, wo sie können es weitermachen.
Würdest du sagen, dass du jemand bist, der Menschen gerne hat?
Ja, das würde ich sagen, ja.
Ist jetzt in dieser langen Zeit, wo du geschafft hast, ist dir das jemand auch zu nachgegangen?
Das ist so. Also man ist auch immer wieder nah und da muss man auch sich immer wieder abgrenzen. Und natürlich gerade als Psychiater und Psychotherapeut hat man immer wieder die Situationen, dass es einem natürlich sehr nah geht, dass man auch als Person in ein Teil von der Therapie ist. Und da gibt es Methoden, um das eben immer wieder sortieren. Das ist da in der Klinik oder das ist beim Kunden oder Patient und das ist bei mir. Da gibt es Methoden und das muss man einfach auch pflegen und die Seelenhygiene regelmäßig machen und sonst wird man überladen und zu sehr auch belastet.
Wir haben es vorher im Gespräch drin schon gehabt, man muss sich selber Sorge geben, weil wenn man es nicht selber tut, wer macht es denn? Wie gibst du dir Sorge, Susanne Vogel-Amatal?
Ich habe immer schon Hobbys gehabt und am Montagabend ist so mein heiliger Abend. Da ist nämlich Orchesterprobe in Thusis. Ich bin im Orchesterverein und bin seit 1988 bin ich dort Mitglied von dem Orchester. Es ist ein Streichorchester. Ich spiele Violine, aber jetzt sind seit den letzten 20 Jahren spiele ich Bratsch, also Viola. Und wir haben regelmäßig Auftritte und das ist für mich wirklich, da kann ich runterfahren, bin nur miteinander, wir spielen zusammen und das ist ganz eine andere Herausforderung.
Sport?
Sport mache ich Tennis, natürlich schon seit Kindheit. Meine Eltern haben schon Tennis gespielt. Und Skifahren natürlich, Wandern. Ich komme noch zu wenig. Ich möchte noch mehr Nordic Walking machen, da komme ich im Moment zu wenig dazu. Aber das werde ich sicher dann ab März wieder mehr machen, mehr Bewegung.
Ich wünsche dir, Susanne Vogel-Amatal, dass du die nötige Zeit findest, um dir gut zu schauen. Alles Gute für die Zukunft, einen guten Abschluss bei der Psychiatrischen Dienst Graubünden und vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Euch danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Katharina Balzer.